N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Von Detektor FM, dem offiziellen Podcastpartner der Frankfurter Buchmesse.
Herzlich willkommen zu N99, dem offiziellen Podcast zur Frankfurter Buchmesse von Detektor FM. Und ich habe immer den Eindruck, so eine Buchmesse ist ja eher so ein Ort für gehobene Unterhaltung, große Namen, Buchpreis und jetzt weniger so ein Platz für Promi und Geschichten und Royal-Eskapaden. Aber wir wagen uns jetzt trotzdem in den Bereich des Boulevard, den Boulevard des Schreckens nämlich. So heißt das Buch von Moritz Hürtgen, der gerade noch so oder schon nicht mehr, ich weiß es gar nicht, stand nur Herbst da, Chefredakteur der Titanic ist.
Ja, hi. Es ist bei Titanic so, wir haben jetzt vor wenigen Tagen wurde unser neues Heft gedruckt, das Novemberheft, und das ist mein letztes gewesen. Und die Arbeit am nächsten, am Dezemberheft, die geht erst am Montag los. Das heißt, es gibt gerade so eine Art Machtvakuum. Ich bin es nicht mehr. Meine Nachfolgerin Julia Matthäus ist es eigentlich erst so richtig ab Montag. Das heißt, es können jetzt ganz schlimme Dinge passieren bei Titanic.
Es ist eine sehr fragile Situation. Ja. Der perfekte Zeitpunkt für Revolution.
Genau. Wir halten da gemeinsam, also meine Nachfolgerin Julia und ich halten gemeinsam drauf, dass da niemand frech wird.
Nee, wie heißt das auf Schiffen, wenn Meuterei? Genau.
Richtig.
Meuterei. Ja. Genau, aber wir sind nicht für die Titanic hier, sondern für den Boulevard des Schreckens. Aber der fängt auch in einer Redaktion an, einer großen Berliner Tageszeitung. Guckst nach Chefredakteur, der ist so ein bisschen überzeichnet alles. Und dort gibt es auch einen Volontär, der die Journalistin Ausbildung sozusagen, Martin Kreuzer. Und der will so richtig durchstarten, der will richtig berühmt werden und richtig viel Geld verdienen. Und verspricht deswegen, dass er das Interview ranholen kann mit dem Musiker, der eigentlich nicht mit dieser Zeitung sprechen will, weil sie ihm zu, ja, rechts, zu konservativ.
Rechts und neoliberal, sagt er, glaube ich, ja.
Ja, genau, darum soll es gehen und es wird dann immer so ein bisschen verrückter, also der Ernst wird immer weniger und es wird immer wahnsinniger und wie viel Ernst dann trotzdem drin steckt, das kriegen wir jetzt zusammen raus. Ich muss aber gleich schon mal sagen, ich halte mich zwar für sehr humorvoll, ich stelle aber immer nur ganz ernste Fragen.
Das ist okay. Das macht es einem ja auch leichter, humorvoll zu antworten.
Okay, gut. Wollte ich bloß sicher gehen. Ich hatte das schon mal. Dann hieß es die ganze Zeit, seien Sie doch nicht so ernst.
Nee, ich schätze das, ernste Gesprächspartner zu haben.
Okay. Ja, stimmt. Das ist leichter. Genau. Wir haben schon kurz angesprochen, deine Amtszeit als Chefredakteur bei der Titanic ist vorbei. Wie viel Satiriker steckt denn aber noch in dem Buch?
Ich kann und will mich davon ja gar nicht freimachen, dass ich Sachen satirisch angehe. Und das, was du beschrieben hast am Anfang, diese Redaktionssitzung, ist, glaube ich, wie du auch sagtest, ja schon eine Überzeichnung, also schon etwas, womit man satirisch arbeiten würde. Aber vorgenommen habe ich mir bei dem Buch eigentlich jetzt mehr Unterhaltung zu schreiben. Ich wollte wirklich eine spannende Geschichte erzählen, durch die man fliegt und die Figuren, die darin auftauchen, die mag ich alle sehr gern, weil das für mich alles komische Figuren sind. Es sind auch schlimme Figuren mit schlimmen Motiven, aber sie sind eben in ihrer Schlechtigkeit lustig, finde ich.
Ja, weil sie alle so ein bisschen übertrieben halt sind.
Ja, genau. Also ich bin ja in Bayern auch groß geworden und man kennt ja zum Beispiel dort die großen Namen aus der CSU. Und es sind viele Menschen, die sehr Schlimmes getan haben. Korruption, Verkehrsminister, die betrunken Leute totfahren und so. Alles wirklich passiert. Und gleichzeitig sind diese Figuren, wenn sie da sprechen im Bierzelt, komisch. Das befreit einen natürlich auch, wenn man die dann karikiert und selber sprechen lässt, zum Beispiel wie Gerhard Polt es gemacht hat oder so. Es hilft, damit umzugehen.
Ja, ich habe mich dann manchmal auch, wie das immer so ist, heutzutage bei Überzeichnungen gefragt, wie sehr kann man das überhaupt noch überzeichnen, wenn sowieso alles so absurd ist. Also ich sag mal, ich habe den koksenden Chefredakteur jetzt schon erwähnt, der kommt einem ja gar nicht so absurd und weltfremd vor.
Ja, das stimmt. Also der koksende Chefredakteur, also vom Gefühl her würde man vielleicht sagen, 2022, sowas gibt es nicht mehr. Und ich glaube, auf die meisten Redaktionen trifft es auch zu. Also bei Titanic, kann ich verraten, wird nicht mehr gekokst, seitdem ich da bin, vorher schon. Aber Man denkt eigentlich so, und bei den meisten Medien ist es so, da herrscht ein anderer Ton, da gehen die Leute besser miteinander rum und dieser Archetyp dieses männlichen, polternden Chefredakteurs, der ist weg. Aber jetzt hat man ja zum Beispiel im letzten Jahr auch von dem Bild-Chefredakteur, dem ehemaligen Reichelt, gehört, der eben da ein Netz aus Abhängigkeiten und sich sexuelle Gefälligkeiten eingeholt hat und so weiter. Also es gibt das wohl schon noch. Und deswegen ist es dann vielleicht auch nicht nur eine Überzeichnung, sondern einfach ein Spiel mit dem, was es gibt.
Der jetzt übrigens einen YouTube-Kanal hat, auf den ich aber noch nie draufgeklickt habe.
Ja, also ich finde, man sollte ihn auch nur noch YouTuber nennen, weil ich glaube, das wird ihn schon kränken.
Genau, wir haben jetzt schon ganz viel über diesen Zeitungsalltag gesprochen und ich finde es auch ein bisschen lustig, dass da dieser junge Volontär kommt und meint, er könnte jetzt irgendwie berühmt und reich werden. Also ich habe diese Aussicht noch nicht so richtig. Ich glaube, das wird auch nichts mehr. Aber ja, wie sehr ging es dir in diesem Buch auch darum, so eine Medienkritik zu erzählen?
Gar nicht so sehr, weil das machen die Medien selber. Also ich hatte ein bisschen das Kalkül, ich schreibe über einen Journalisten, weil ich gedacht habe, dann kriege ich viele Besprechungen in der Presse meines Buchs, weil Journalisten am liebsten über sich selber reden die ganze Zeit. Das war also so ein bisschen mein Kalkül. Für mich ist das die Ausgangsposition. Ich finde es interessant, wenn ein junger Journalist in so eine Geschichte schlittert, weil es ja auch ein bisschen darum geht in dieser Geschichte, er fälscht ja ein Interview und danach folgt ganz, ganz viel Schlimmes. Und es geht ja ein bisschen darüber, dass der Journalismus ja gerne möglichst interessante Geschichten erzählt. Und diese Geschichte wird, hoffe ich, immer interessanter. Und es ist damit ein Spiel. Das hätte jetzt mit einem jungen Kommissar oder einer Kommissarin nicht so gut funktioniert, weil ja das eine andere Rolle beruflich dann ist. Und ich glaube aber jetzt gar nicht, dass ich so eine Mediensatire da, wenn man das ganze Buch gelesen hat, veranstaltet habe.
Nee, das stimmt. Ich sehe das auch eher am Anfang. Aber es ist natürlich so, wie du es beschreibst, ja wirklich auch immer so ein Widerstreit. Man möchte auf der einen Seite irgendwie die Wahrheit erzählen, die Welt, wie sie ist. Das ist ja immer so der Anspruch. Aber gleichzeitig will man natürlich die große Story landen, die auch spannend ist. Also die Realität romanhafter machen fast schon.
Ja, genau. Das ist ja was der Relotius gemacht hat. Der hat ja die Wahrheit oft... Ich bin jetzt nicht ganz vertraut mit allen Details dieses Falls Relotius, aber der hat ja, wenn ich das richtig verstanden habe, in seinen Reportagen die Wahrheit oft mehr, also literarischer ausgeschmückt. Da lief dann irgendjemand rum und pfiff ein Lied oder sowas, was einfach sehr gut zu der Geschichte an sich gepasst hat. Und dann kam man irgendwie später drauf, wie soll dieser Mann das überhaupt mitgekriegt haben, dass das so war. Und das finde ich ja schon eigentlich, ich kann ihm dafür gar nicht so böse sein, aber ich bin ja auch nicht verantwortlich beim Spiegel oder so. Ich finde das ganz reizvoll und es zeigt ja schon, unter welchem Druck man steht, eben diese Geschichten besonders schön zu erzählen. Und ich war immer froh, dass wir bei Titanic zwar mit redaktionellen Methoden arbeiten. So, was wir machen, unterscheidet sich in vielem nicht von dem, was eine seriöse Redaktion ist, aber in einem ganz entscheidenden, nämlich wir denken uns alles aus. Wir müssen nichts recherchieren, wir können einfach schreiben, was wir wollen. Und vielleicht wäre Relotius dann auch bei uns besser aufgehoben.
Ja, das hat mich damals nämlich tatsächlich geärgert, weil auf einmal war das so der Vorwurf, man sei Relotius-Presse, ganz schreckliches Wort, und dachte mir, hätte er doch gleich mal Romane geschrieben, dann wäre das nie passiert.
Ja, ich finde halt, man sollte sich auf diese, ich finde, die Presse lässt sich viel zu sehr drauf ein, auf die Lügenpresse schreien oder Relotius-Presse. Der Fall Relotius sagt wenig, finde ich, aus über die Presse als Ganzes, denn das ist ein Riesenbetrieb mit zehntausenden Leuten und natürlich sind da Leute drunter, die Fehler machen und auch welche, die betrügen, wie ja überall anders auch. Und aber da kommen wir wieder auf das, dass die Journalistinnen und Journalisten wahnsinnig gerne um sich selber kreisen und deswegen halt auch jeden Vorwurf, und sei er noch so abstrus und offensiv und kommt aus ganz falschen Ecken, wo man eigentlich lieber ignorieren sollte, wird das immer mitgemacht. Und sehe ich schon auch ein bisschen als Problem. Aber darum geht es im Buch eigentlich nicht.
Nee, ich möchte bloß so kurz zum Abschluss dazu noch sagen, weil ich mich die ganze Zeit so ein bisschen angesprochen fühle. dass ja bei diesem Buch von Brecht und Wälzer ja schon ständig gesagt wird, dass die Presse sich mal mehr mit sich selbst beschäftigen sollte.
Ja, ja, also das ist ja wohl, das ist ja eine Frechheit, dass die das sagen.
Das dachte ich mir auch. Aber gut, darüber wollen wir uns jetzt nicht aufregen. Ich finde es ganz schön, es gibt so eine Art Gegenstück zu diesem Volontär Martin. Das ist nämlich dieser Fotograf Frank Niedner. Der soll kommen, der soll ihn unterstützen, so wie das dann halt so üblich ist. Der ruft aber erstmal ständig nur an und sagt, ja, ja, ich komme gleich. Und er kommt irgendwie tagelang und man fragt sich, was ist los mit dem? Ja, was ist das für ein Typ?
Ja, das ist ein alter Hase im Geschäft, wirklich ein Fotograf, der quasi auf Honorarbasis für alle möglichen Medien arbeitet. Und der soll eben Martin da in diesem Münchner Vorort, wo dann ganz viel Schlimmes passiert, begleiten und die Fotos machen. Und ich fand das reizvoll, den eigentlich erstmal überhaupt nicht auftreten zu lassen, sondern das sollte so eine ganz unzuverlässige, der sagt immer, ich bin in 2 Stunden da und dann ruft er 3 Stunden später an und sagt, ja, jetzt bin ich in 10 Minuten da und so geht es dann ganz lange Zeit. Und ich mochte das. Ich wollte vielen Figuren in dem Roman so eine Art Running Gag geben und bei Frank Niedner ist es der, dass der nie eintrifft. Und es gibt eine alte Metzgerin, die will immer Speisen verschenken und sagt, sonst schmeiße ich es weg. Und es gibt einen Verschwörungstheoretiker, der hat immer so 10 Schuhe an, wo die 10 in einzelnen so Gummischläuchen sind. Solche Sachen mag ich einfach gern, weil ich die Figuren dadurch irgendwie so selber lieb gewinne beim Schreiben.
Also ich wäre ausgerastet, wenn er mich nicht angerufen hätte, weil Fotografen sowieso immer ein bisschen anstrengend sind. Genau, wir haben ja schon gesagt, es geht nur am Anfang um diese Redaktionsalltagsgeschichten. Es wird dann nämlich immer absurder. Es fängt ja eigentlich schon damit an, wenn Martin zu diesem Konzertort fährt und diese Leute da trifft, diesen berühmten Musiker. Gab es denn dafür irgendwie so Vorbilder? Der macht ja so eine Gesamtkunst-ESO-Show sozusagen.
Ja, genau. Also Lukas Moretti heißt der und der macht so ein Festival, was ein Mix ist aus elektronischer Musik und so freier experimenteller Lyrik. So. Und also das spielt ja in München. Ich habe dort studiert, so vor 12, 13 Jahren. Und das war, glaube ich, so die erste Hochphase des Poetry Slams. Das gab es da. Und da habe ich solche Typen schon kennengelernt, die wirklich sehr ernsthafte Künstler sein wollten. Sehr früh in ihrem Leben, wie ich finde, wo man, ich glaube, insgesamt kann man sagen, man hat so mit Anfang 20 noch nicht allzu viel zu sagen und auch nicht so wahnsinnig viel erlebt.
Also hört es mag euch das aus, an.
Aber auf jeden Fall nicht, wenn man irgendwie in einem Münchner Vorort groß geworden ist, würde ich mal behaupten. Es gibt Ausnahmen. Und gleichzeitig habe ich auch so ein paar Freunde gehabt, die so sehr auf Hausmusik und sowas waren. Und ich dachte mir jetzt beim Schreiben irgendwie, ich möchte das zu einer Kunstform kombinieren, die dann komplett wahnsinnig und abgehoben ist. Und das fand ich einfach ganz reizvoll. Ich weiß nicht, ob es das wirklich gibt. Ich hoffe aber, oder ich hoffe, dass es noch kommt. Ja.
In einer Kritik habe ich gelesen, es erinnert so ein bisschen an Hurz, also diese Performance von Habe Kerkeling.
Ja, genau.
So ein bisschen.
Ja, bloß halt, Hurz ist ja, glaube ich, mit Klavierbegleitung.
Ja, das war quasi ernste Musik und das ist jetzt quasi das Gegenstück, das Pendant zu.
Bei mir läuft dann ein Elektrobeat dazu.
Ja, genau. Ja. Du hast den Münchner Vorort schon erwähnt, dort geht es dann weiter und es wird ja immer absurder. Und was ich so spannend finde, es ist so ein bisschen, als ob die ganze Welt in diesem kleinen Ort zusammenfällt. Da gibt es halt die Neustadt und die Altstadt und da gibt es Migrationsprobleme, in Anführungszeichen. Verschwörungstheoretiker hast du schon erwähnt. Ja genau, wie hast du diesen Ort entwickelt?
Ja, den musste ich gar nicht groß entwickeln, weil ich bin in so einem Münchner Vorort groß geworden. Und ich habe das, dieser Ort, den ich jetzt hier beschreibe, der heißt der Kirching, der teilt sich durch die S-Bahn, die da aus München rausgeht, in Altkirching, einen traditionell bayerischen Teil, und Neukirching, wo es so ein bisschen Sozial- und Plattenbau gibt und so. Und ich bin wirklich in einem Münchner Vorort groß geworden, der so ähnlich ist. Das ist natürlich diese Trennung nicht so ganz konsequent und so, aber ich bin in so einem Ort groß geworden, da gab es 2 Grundschulen, eine auf der einen, eine auf der anderen Seite. Und ich war auf der traditionellen Seite, Und da hat man uns damit gedroht, dass wenn wir nicht artig sind, dann müssten wir auf die andere Seite zur Realschule dann. Also das war eine, und wenn man das jetzt mit dem heutigen, also ich kenne ja diesen anderen Ortsteil auch recht gut und es ist überhaupt nicht gefährlich, es ist überhaupt nicht schlimm, es ist eher erträglicher als dieses Bayerische. Also musste ich mir den gar nicht groß ausdenken und ich war dann dankbar, dass ich so eine Kulisse hatte. Ich wollte unbedingt in so einem Ort meine Geschichte erzählen. Und ich hatte aber keine Lust, was Autobiografisches zu schreiben, weil ich relativ behütet und langweilig groß geworden bin. Und dann dachte ich mir, aber die Kulisse habe ich ja. Und dann setze ich da eine verrückte Geschichte rein.
Ja, ich war so, das hat sich so pointiert angefühlt. Das Einzige, was ich vielleicht ein bisschen unrealistisch fand, war der Bürgermeister, der so klare Kante gegen rechts zeigt. Das wirkte für mich so ein bisschen unrealistisch in Bayern.
Ja, es ist ein CSU-Bürgermeister in meinem Buch, da ist Maximilian Pröstler und ich habe ihn mir ausgedacht, ich habe ihn geschrieben, er sieht aus wie der Sohn von Edmund Stoiber,
genau,
also
stimmt.
Ein sehr schöner Mensch und ich fand es lustig, in seiner Rede, mit der er, glaube ich, zuerst auftritt, sagt er, dass die CSU ja schon immer für Weltoffenheit und Toleranz steht und das fand ich einfach reizvoll, das so durchzuziehen und dass er halt sich in dieser Herrlichkeit eigentlich sonnt und das fand ich interessanter als jetzt das Klischee von so einem stänkernden erzkatholischen CSUler wirklich voll einzulösen. Ja. Also es wäre, vielleicht stelle ich mir so den idealen CSUler vor, den ich gern hätte.
Ja, träumen kann man immer. Das ist, glaube ich, auch, also ist ja ein wichtiger Teil des Buchs, dass das natürlich nicht realistisch ist. Es wird ja fast schon magisch. War das von Anfang an der Plan, dass das so übernatürlich alles wird?
Ja, das war schon. Ich habe das Buch nämlich vorher so komplett durchgeplottet und alle 9 Kapitel und alle Figuren entwickelt, bevor ich überhaupt angefangen habe, dann Text zu schreiben. Und mir war es wichtig, ich habe mal irgendwie so ein Statement abgegeben, dass ich nicht verstehe, wieso man ein Buch sich ausdenkt und mehrere 100 Seiten schreibt und dann die Chance verstreichen lässt, dass es darin spukt, wenn man sich schon was ausdenkt, wenn man sich die Mühe schon macht. Und dem wollte ich auch gerecht werden. Und ich bin großer Fan von Horror- und Gruselsachen, die eben auf Übernatürlichem basieren. Also so Kettensägenmorde oder so Messerstecher-Scheiß.
Ich habe auch ganz viel Stephen King irgendwie so im Untergrund wabern gefühlt.
Ich bin auch ein Fan davon, ja. Aber ich mag es eben, wenn es übernatürlich, also es müssen Geister sein oder sowas oder Gespenster, weil ich finde, in dieser Art Angst liegt etwas, was einen tröstet. Denn ich werde ja jeden Tag, kann ich die Nachrichten aufmachen und mir reinziehen, was Putin gerade macht, dann kriege ich Angst, so meinetwegen. Und wenn ich aber abends im Bett liege und mich vor Gespenstern fürchte, dann ist es doch was Schönes eigentlich, weil wahrscheinlich gibt es ja keine Gespenster.
Ja, aber wenn du im Bett liegst und dich fürchtest, dann glaubst du ja dran, also.
Ja, das stimmt.
Aber sie sind wahrscheinlich trotzdem netter als Putin. Es zirkelt ja alles um Martin. Er scheint ja diese ganzen übernatürlichen Geschehnisse anzuziehen. Wann im Buch ist denn für dich der Punkt gewesen, wo er quasi zum Magneten wird? Ist das schon, als er sagt, ich krieg dieses Interview, obwohl er selber genau weiß, dass das eigentlich nicht funktioniert? Oder erst, als er Moretti trifft, weil er ja auch so leichte Verbindungen in die Anderwelt hat?
Ja, also ich bin mir selber nicht ganz sicher. Also es passiert auf jeden Fall im Prolog oder im ersten Kapitel schon, würde ich sagen, dass Martin eigentlich die Verantwortung übernimmt für das, was passiert. Und ich finde, da gibt es, also ich habe bewusst mehrere Punkte da reingeschrieben, wo ich dachte, da könnte es losgehen. Und ich bin mir aber selber gar nicht so ganz sicher, wo es ist. Und naja, das ist für mich, man soll ja über sein eigenes Buch eine gesunde kritische Distanz, und ich bin auch mit vielem nicht so, es gibt auch ein paar Sachen, die finde ich, kann ich bestimmt in 10 Jahren nochmal besser schreiben oder so, aber was mir gefällt ist, dass es eine Interpretationssache ist, was passiert überhaupt, wer trägt dafür Verantwortung und wann geht's los?
Ich würde sagen, es ist heutzutage nicht so unüblich, 10 Jahre später seinen eigenen Roman nochmal zu remixen. Also Ja, fühl dich frei.
Vielleicht mache ich das dann auch.
Ja, ich werde dich dran erinnern. Genau, es dreht sich auch ein bisschen um Lyrik in diesem Buch. Da spielt er ein Gedicht, das Martin so aus Zorn schreibt, eine große Rolle. Und du hast ja vorher auch schon ein Gedichtband veröffentlicht, der hieß Angst vor Lyrik. Was würdest du denn sagen, welche Macht hat Lyrik in diesem Roman und bei uns in der Gegenwart?
Ja, gute Frage. Im Roman schreibt Martin ein Schmähgedicht auf diesen Lyrikkünstler, den er auch verachtet dann, nachdem der ihn abblitzen lässt. Und dieses Gedicht, da muss man einfach, wenn man das Buch liest, gucken, was daraus wird oder nicht.
Ja, ich will auch nicht zu viel verraten.
Genau, und sonst, also ich mag so die, ich war ja bei Titanic bis gestern und mag natürlich so diese komische Lyrik, die natürlich so von Gernhardt und Bernstein so geprägt wurde. Und für mich ist... ich kann nichts zur Bedeutung der Lyrik allgemein sagen, aber ich mag diese komische Lyrik, die sich noch auf diese klassischen Formen einlässt und dadurch sehr pointiert ist. Und ich finde das irgendwie reizvoll und schön, dass man sich irgendwie an ein Regelwerk und an Formen hält, die ja schon vor Hunderten und Tausenden von Jahren erdacht wurden. Und das ist doch irgendwie eine im besten Sinn schöne menschliche Tradition, dass man quasi irgendwie 3000 Jahre später noch immer das gleiche Spiel mit Kreuzreimen und Hebungen und Senkungen macht. Das finde ich ganz schön. Und wenn man sich daran hält, kann man diese Regeln auch ab und zu brechen und komische Effekte erzielen. Das mag ich.
Das antwortet jetzt der Lyriker, der vor ein paar Jahren dieses Buch, dieses Gedichtband rausgebracht hat. Aber in dem Roman, deswegen frage ich ja auch so, ist ja wirklich so, er schreibt dieses Gedicht und es scheint die Welt, in der er lebt, zu verändern, einfach weil er dieses Gedicht geschrieben hat. Also da muss er, das hat ja Kraft und Macht.
Ja, dieses Gedicht löst was aus und Lyriker und Elektromusiker Lukas Moretti, dessen Festival heißt Beschwörungen, und der experimentiert auch damit, Sachen zu beschwören. Und auf so einem Festival ist dann natürlich vieles möglich. Und da entwickeln natürlich dann Reimsprüche. Es sind ja auch viele Zaubersprüche, die man so kennt, reimen sich ja auch. Oder haben eine gewisse Form, sind vielleicht auch irgendwie lyrische Ausdrücke. Vielleicht ja auch das Gedicht von Martin.
Ja, vielleicht auch ein Plädoyer für die Macht der Worte. Vielen Dank für deine Antworten, Moritz Hürtgen. Sein Roman ist gerade erst erschienen, der Boulevard des Schreckens, und zwar im Verlag Kunstmann, 301 Seiten. 24 Euro. Und den Verlag kann man besuchen, Halle 3.1, glaube ich.
Ja, Stand C109 in 31. Danke für die tollen Fragen und fürs
Gespräch. Sehr gerne. Es hat mir Spaß gemacht, das zu lesen.
Freut mich. Danke.
N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Von Detektor FM, dem offiziellen Podcastpartner der Frankfurter Buchmesse.